Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Herz bellt, das Interview. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Heute habe ich mal wieder die liebe Tina Flocken von Doggy Fitness dabei. Hallo Tina, schön, dass du da bist.
Hallo Anja, schön, dass ich dabei sein darf.
Unser heutiges Thema: Mein Hund hat Rücken. Das ist natürlich eine Geschichte. Ja, man sieht vielleicht gar nicht immer, dass der Hund Rückenprobleme hat. Viele Leute haben jetzt vielleicht Hunde vor Augen. Ich sag mal, Dackel mit extrem langer Rückenlinie, kurzen Beinchen und die dann halt diese sogenannte Dackellähmung, also ich glaube, es ist ein Bandscheibenvorfall haben. Aber auch Hunde, die tatsächlich einen optimalen, wahrscheinlich quadratischen Körperbau haben, können ja unter Rückenproblemen leiden. Und wieso liegt dir dieses Thema so am Herzen? Welche Rückenproblematiken hast du jetzt so im Hinterkopf, dass du sagst, doch, ich möchte gerne da mal drüber sprechen?
Ja, warum liegt mir das Thema so am Herzen? Weil ich in all meinen Praxisjahren so viele Hunde gesehen habe, die ganz offensichtlich Rückenprobleme haben, die Rückenschmerzen haben, das aber gar nicht wirklich wahrgenommen worden ist. Also häufig ist zum Beispiel eine Spondylose, das ist so der Klassiker, eine Zufallsdiagnose gewesen. Wenn der Hund aus irgendeinem anderen Grund geröntgt worden ist, hat man dann festgestellt, okay, er hat Spondylosen. Oder ja auch Bandscheibenvorfall und so weiter und so fort. Das sind ja alles Geschichten, die nicht nur bei Menschen vorkommen, sondern auch bei unseren Hunden. Und ja, nicht nur der Dackel ist von der Dackellähme beziehungsweise dem Bandscheibenvorfall betroffen, sondern grundsätzlich kann das eigentlich jeden Hund treffen. Es gibt zwar Hunderassen, die da so ein bisschen prädisponiert sind, Cocker Spaniel zum Beispiel auch, aber im Alter, wenn halt, ja, die Bandscheiben so ein bisschen porös werden, der Körper hat nicht mehr so viel Feuchtigkeit, sieht man in unseren Gesichtern. Ne? Bei uns Menschen ist das jetzt ja offensichtlich. Beim Hund ist es nicht so offensichtlich an der Haut zu erkennen. Aber es passiert halt auch beim Hund, dass alles ein bisschen trockener wird und auch die Bandscheiben werden trockener, werden poröser und können dann einfach vorfallen. Und ja, es sind einfach Geschichten. Vielen Hunden sieht man es an. Also die zeigen Symptome. Und der Mensch weiß es aber nicht. Das ist ja auch nicht irgendwie so die Grundvoraussetzung, dass man so ein, ja, wandelndes Anatomielexikon ist und genau weiß, okay, wenn mein Hund Rückenschmerzen hat, hat er die Symptome. Wenn er, weiß ich nicht, Hüftprobleme hat, zeigt sich das so. Das ist ja keine Grundvoraussetzung. Und deshalb ist es mir einfach so ein Anliegen, dafür ein Stück weit ja zu sensibilisieren und bisschen bewusster zu machen, weil Rückenschmerzen, wenn man selber schon mal gehabt hat, sind einfach fies und die sind auch für unsere Hunde unangenehm und können halt die Lebensqualität extrem beeinträchtigen. Und deshalb ist das so ein Thema, was immer wieder irgendwie, ja, präsent gemacht werden sollte, finde ich.
Habe ich das denn jetzt richtig verstanden? Du hattest die Hunde erwähnt, die eben schon ein bisschen älter sind, Spondylose und so haben. Das heißt, junge, fitte Hunde haben per se keine Rückenschmerzen.
Doch, doch. Ja, es ist, wie gesagt, ich habe schon einen Dackel mit 9 Monaten gehabt, der einen Bandscheibenvorfall hatte. Ne, also
Neun
es ist,
Monate,
ja,
neun Monate.
ja, also das Alter ist da so gar nicht aussagekräftig. Also wie gesagt, bei prädisponierten Rassen wie Dackel, Cocker Spaniel, was haben wir denn noch? Beagle sind auch häufiger betroffen. Da kann es im Prinzip zu jedem Zeitpunkt auftreten. Es kann grundsätzlich jeden Hund zu jedem Zeitpunkt treffen. Das ist, je nachdem, wie die bindegewebigen Strukturen des Körpers beschaffen sind, ist man da halt mehr oder weniger, wie heißt es, anfällig für, aber es geht natürlich auch ein Stück weit um die körperliche Beanspruchung. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ja, Schutzhund oder
Agility, ich sag jetzt mal das blöde
ja,
Wort.
Leistungssporthunde anschaue, je nachdem, wie früh und wie intensiv die halt beansprucht werden, können solche Schäden natürlich auch relativ früh schon auftreten. Das ist halt auch so, ne? Wenn man anfängt, mit dem Hund Sport zu treiben, bevor er ausgewachsen ist oder halt in Schutzhundsport einsteigt, bevor der Hund ausgewachsen ist. Polizeihunde, Diensthunde, die stehen halt auch nicht nur unter einer körperlichen krassen Anspannung, muss man einfach so sagen, sondern ja auch psychisch. Ne? Die müssen ja auch psychisch enorm viel leisten. Und das führt natürlich dann auch zu einer gewissen körperlichen Anspannung, weil Körper und der Körper, Geist, Seele, das hängt nochmal alles irgendwo zusammen. Und ist bei uns ja auch so, wenn ich jetzt total Stress habe, dann merke ich, bekomme ich Schmerzen so im unteren Rücken. Und genauso funktioniert der Hund halt auch. Also das sind alles Faktoren, also, die darauf einwirken.
Ja, also Hunde, die praktisch Leistungssportler sind, sage ich jetzt mal, sind prädisponiert und ein Couch-Potato hat dann keine Probleme.
Ja, das wäre schön, das so einfach wäre, ne?
Verschluss?
Nee, weil zu wenig Bewegung ist ja auch Mist. Ne? Das heißt, die Bandscheiben selber müssen ja ernährt werden, mit Flüssigkeit versorgt werden. Die haben ja so eine Stoßdämpferfunktion. Das heißt, wenn überhaupt keine Bewegung da ist, dann verliert der Hund Muskulatur. Das mal zum einen. Das heißt, dann geht die Last wieder auf die skelettären Strukturen und auch auf die Bandscheiben. Und das beansprucht natürlich auch wieder. Und es ist so ein Teufelskreis und du brauchst so ein gesundes Mittelmaß. Also den Hund einfach nur zu schonen und ihn nicht zu bewegen oder möglichst wenig zu bewegen, ist auch nicht wirklich zielführend. Macht auch keinen Sinn.
Ein gesundes Mittelmaß, du weißt, ich frage ja da immer so gerne nochmal nach.
Ich weiß, ich wusste, es kommt. Nein.
Ja, ein gesundes Mittelmaß ist halt immer auch dann aber tatsächlich individuell von diesemjenigen Hund abhängig. Das heißt, ein gesundes Mittelmaß für, sagen wir mal, einen Dackel ist vielleicht nicht das unmittelbare Mittelmaß für eine Dogge?
Ja, weil da kann man auch, manchmal ist es für uns Menschen einfacher zu verstehen, wenn wir das Ganze auch mit uns Menschen vergleichen. Also wenn ich jetzt mal überlege, wenn wir darüber sprechen, wer von uns beiden, ne, oder wie viel Bewegung wir beide denn so bräuchten, ne, dann könnte man ja auch nicht pauschal sagen, ja, die beiden, die sollen mal 5 Kilometer am Tag laufen. Weil die Anja hat vielleicht Rückenprobleme und geht 4-mal in der Woche ins Fitnessstudio und die Tina hat Knieprobleme und die macht nur 3-mal in der Woche Sport. Wenn's klappt. Ne? Und die Tina ist aber, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist, ne? Aber sag mal, die Tina ist 5 Jahre jünger als die Anja. Die Tina ist 1,80 Meter groß, die Anja ist, wie groß bist du?
1,72.
Ja, siehste, du bist auch relativ groß, siehste. Aber all das sind ja Faktoren, die Einfluss darauf haben, wie viel Bewegung gut für uns ist. Ne, welche körperliche Konstitution haben wir? Wie alt sind wir? Wie viel Bewegung sind wir gewohnt? Was machen wir ansonsten noch so an Bewegung? Machen wir Sport? Machen wir keinen Sport? Haben wir ein gut funktionierendes Herz-Kreislauf-System? Haben wir Gelenkerkrankungen und so weiter und so fort? Also alles das müssen wir ja individuell betrachten, um zu sagen, das Pensum an Bewegung ist gut für dich. Und genauso ist es halt auch beim Hund. Du kannst beim Dackel, wenn du jetzt einen Dackel und einen irischen Wolfhund, ich finde das immer so der krasse Vergleich halt, ne, oder eine Dogge, da kannst du halt auch nicht sagen, okay, die beiden, also ja, gut, mittleres Alter, die sollten jetzt mal 5 Kilometer spazieren gehen. Weil, wenn du jetzt mal dir die beiden so nebeneinander laufen vorstellst, ne, das sind ja völlig unterschiedliche Bewegungsmuster, das sind völlig unterschiedliche Arten von Hunden. Wenn die beide 5 Jahre alt sind, heißt das für die Dogge was ganz anderes als für den Dackel. Also alles das sind Faktoren. Deswegen, ich werde so oft gefragt, das ist so die Killerfrage eigentlich, ne? Wie viel darf ich meinen Hund denn bewegen? Wie viel darf denn mein Welpe laufen oder mein alter Hund? Ich kann es nicht pauschal sagen. Ich kann nur sagen, guckt eure Hunde an und überlastet sie nicht. Ne? Lasst so ein bisschen den gesunden Menschenverstand walten und lasst den Hund nicht alleine entscheiden, weil das ist auch Murks. Ja, also die Tessa darf auch mal entscheiden, wo es lang geht, also ne, wo wir lang spazieren und so weiter. Aber trotzdem habe ich immer noch so in letzter Konsequenz die Entscheidung, okay, jetzt sollten wir so langsam die Rückreise antreten. Also da immer auf den Hund gucken.
Das ist natürlich richtig, da bin ich ganz bei dir. Die Frage ist nur, ich als Laie, worauf gucke ich denn dann? Also, was sind Anzeichen dafür, dass mein Hund vielleicht von mir unbewusst, also wirklich nicht in böser Absicht überlastet wird, dass er sich selbst überlastet? Worauf was? Ich weiß, dass du nicht sagen kannst, da, aber vielleicht zumindest so ein Tipp, weil das ist ja was uns interessiert.
Also ein Spaziergang sollte eigentlich beendet sein, bevor der Hund erschöpft ist. Also er sollte gar nicht anfangen.
Die machen mich hier wuschig, die zwei.
Es sollte also vom Grundsätzlichen her gar nicht so weit kommen, dass der Hund anfängt, auf dem Spaziergang nur noch so hinterher zu zockeln. Ne? Das heißt, das ist ja so ein deutliches Zeichen dafür, er ist ermüdet und ne, eigentlich ist er so, ne, so die letzten Meter zum Auto. Das sollte eigentlich nicht eintreten. Eigentlich sollte der Spaziergang abgeschlossen sein, wenn der Hund noch wirklich gut unterwegs ist. Es geht nicht darum, den Hund müde zu machen. Das ist sowieso ein Trugschluss, dass man den Hund über einen Spaziergang auslasten kann. Das ist nichts, womit ein Hund abnehmen kann. Das ist nichts, womit man den Hund wirklich auslasten kann. Deswegen, wenn der Hund anfängt, sich zurückfallen zu lassen, das sind so Zeichen, wenn der Hund sich hinlegt oder wenn er anfängt, stark zu hecheln, oder wenn man nachher zu Hause zum Beispiel feststellt, boah, jetzt wir sind nach Hause gekommen und seit ungefähr gefühlten 24 Stunden hat der Hund sich nicht mehr bewegt, dann war es wohl auch zu viel, ne? Also da sollte man wirklich ein bisschen nachgucken. Sowas kann immer mal schief gehen. Wir sind ja alles nur Menschen und ich bin auch schon mit der Tessa wandern gegangen und wir haben uns verlaufen und dann läufst du halt statt 10 Kilometer sind es dann irgendwie 15 Kilometer. Und das passiert, das ist Murks, aber das, ja, das ist das Leben. Aber es sollte halt nicht das Standardprogramm sein, dass ich meinen Hund so fertig mache, dass der danach vielleicht auch schwerfällig aufsteht, ne, wenn man wirklich merkt, oh Gott, der kann sich kaum noch bewegen, der hat Muskelkater, der will am nächsten Tag auch nicht wirklich raus. Und das sind halt alles so Zeichen, wenn man den Hund platt gemacht hat, ausgepowert hat, dann war es definitiv zu viel, war nicht gut.
Okay, das heißt, wenn ich jetzt nochmal die Leistungssportler mir vor Augen führe, wenn ich deren Rücken schonen möchte, habe ich denn überhaupt eine Möglichkeit, das zu machen? Also beispielsweise, ich habe jetzt einen jungen, dynamischen, gesunden Hund, soll es ja geben. Ich habe sie nicht, aber ich weiß, soll es geben. Ja, so, gibt es denn da vielleicht ein Tipp, wo du sagst, also pass mal auf, bevor ihr das Geschirr anzieht oder mit dem Hund euch auf den Weg machen möchtet, wenn ihr was für den Rücken tun möchtet, also Vorsorge oder es ist irgendwie was gegeben, also aktuell was, dann macht doch, keine Ahnung, 5 Kniebeugen. Ja, also jetzt natürlich übertrieben. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, wärm doch den Hund auch ruhig vor einem Spaziergang mal auf, weil ein aufgewärmter Hund wird sich weniger den Rücken zerren. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du weißt, was ich meine. Gibt es da was?
Also beim Spaziergang tatsächlich aufwärmen kann man machen, aber das ist eigentlich so von den Bewegungen, wenn der Hund normal in seinem Trab läuft, ist das absolut okay. Da muss der auch nicht großartig aufgewärmt werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen super aktiven Hund habe, also so wie die Tessa das zum Beispiel früher war, also wir steigen aus dem Auto aus und Madame geht steil, weil sie schon das erste Kaninchen in der Nase hat. Das heißt, ein Hund, der sehr viel unter Körperspannung steht und der ja super viel Power hat, da kann es vielleicht dann mal Sinn machen, mit Alltagsbewegungen zum Beispiel aufzuwärmen. Also da reicht einfach nur ein Stehsitztransfer, Stehplatztransfer, Sitzplatz, so ein bisschen um die eigene Achse drehen. Also so Twist und Turn ist das bei uns. Das sind alles Sachen, damit kannst du natürlich auch vom Spaziergang aufwärmen. Das schadet nichts. Das ist jetzt wirklich, ist auf jeden Fall sinnvoll. Sollte Pflichtprogramm sein, wenn man den Hund mitnimmt zum Joggen zum Beispiel oder Radfahren oder sowas, dann ist das ein absolutes Muss. Also
spazieren gehen ist schon was anderes als ja. Radfahren oder Joggen.
Definitiv, auf jeden Fall. Das ist Radfahren und Joggen ist natürlich eine ganz andere Beanspruchung für den Körper. Und Auch wenn wir als Menschen joggen gehen, sollten wir uns im besten Fall vorher ein bisschen aufwärmen. Und dasselbe gilt eigentlich auch für den Hund. Und beim Sport erst recht.
Also ich habe irgendwann mal, meine ich, gehört zu haben, dass ja Joggen, also wenn wir mit dem Hund joggen gehen, dass dieser Trab, in den der Hund dann da meistens läuft, die ideale Fortbewegung wäre. Stimmt das denn so?
Ja klar, das ist die schonendste Gangart. Das ist die energiesparendste Gangart und das ist eigentlich auch die schonendste Gangart. Da ist die Belastung auf die Gelenke am geringsten, wenn der Hund im lockeren Trab läuft. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Und natürlich der Untergrund spielt dann auch ein Stück weit eine Rolle. Ne? Also das Ganze auf Asphalt hat natürlich einen anderen Impact auf die Gelenke, als wenn der Hund über einen schönen, weich gefederten Waldboden läuft. Das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied. Aber grundsätzlich ist Trab die richtige Gangart. Also am Rad nebenher galoppieren, man mag es kaum glauben, man sieht es immer noch oft genug, ist halt nicht zielführend. Ja, das ist nicht gut für den Hund. Und auch wenn er das vielleicht irgendwie toll findet oder sowas oder glaubt, das toll zu finden, ist nicht gesund.
Okay, jetzt gehen wir mal davon aus, also die Netti hatte ja aktuell jetzt Rückenprobleme gehabt. Ich wohne hier ja immer, ne, sage ich, da, wo Jesus die Laschen verloren hat, 100 Meter weiter. Das heißt, ich kann meinen Hund hier rein theoretisch laufen lassen, aber da sie sehr gerne jagt, ist sie an der Schleppleine. Ich selber bin ein Anti-Jogger, ein Anti-Radfahrer und Sport weiß ich nicht, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das heißt, meine Hündin hat, wenn sie mit mir unterwegs ist, eigentlich kaum die Gelegenheit zu traben. Es sei denn, sie sprintet los. Das ist aber dann kein Trab, sondern Sprinten. Ja, was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann, wenn ich meinem Hund aufgrund meiner körperlichen Konstitution, meinem No-Go für Joggen, kein Trab so bieten kann? Und Fahrradfahren, ich habe überhaupt kein Fahrrad. Also von daher, ich bin aktiver Spaziergänger und das langsam. Ja, ich gehe spazieren, ich renne nicht spazieren. Ist das dann schädlich?
Prinzipiell nicht. Also der Hund braucht ja keinen Leistungssport. Also die Tessa geht im Normalfall auch ganz normal mit mir spazieren. Die läuft viel frei mittlerweile und die läuft dann auch gerne im Trab. Die kann so ihr Tempo einfach gehen. Ja, was wir halt ergänzend machen, ist unser Training einfach, um sie fit zu halten. Weil, wie gesagt, über einen Spaziergang alleine machst du halt nicht wirklich was für die Fitness des Hundes. Wenn du zügig spazieren gehst, wenn der Hund dauerhaft trabt, dann tust du ein bisschen was für die Kondition. Ich habe irgendwas gehört.
Dani kümmert sich.
Okay. Dann tust du was für die Kondition. Aber das ist jetzt im Prinzip nichts, wo du sagst, okay, da trainiere ich jetzt insbesondere die Muskulatur oder sowas. Ne? Dafür musst du dann halt schon wieder ein bisschen mehr, wie bei uns Menschen auch. Also nur vom Spazierengehen alleine wirst du halt nicht tippitoppi fit. Ne? Davon alleine gibt es keinen durchtrainierten Körper, sondern dafür musst du dann halt was extra machen. Ne? Da musst du dann Sport machen, musst du Krafttraining machen oder Cardio oder was auch immer die Menschen alles so machen möchten. Aber der Hund funktioniert vom Prinzip her nicht anders. Dann braucht er halt auch das extra an körperlicher Beanspruchung oder Training, sagen wir nicht Beanspruchung, Training.
Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn ich möchte, dass mein Hund entweder erst gar keine Rückenprobleme bekommt, das ist ja so das Schönste, ne? Er bekommt erstmal gar keine Rückenprobleme, oder aber Rückenprobleme hat, sollte ich genau diesen Bereich des Körpers speziell durch gezieltes Training unterstützen. Und dieses gezielte Training ist eben nicht spazieren gehen, sondern, keine Ahnung, Rückentraining. Ja, mein Hund wird keine Gewichte stemmen, wird wahrscheinlich auch gar nicht gut für den Rücken sein, aber es gibt halt wahrscheinlich Übungen, die man da macht, und dann sieht man ja immer, dass es da 1,5 Millionen, weiß ich nicht, Cavaletti und Stangen und wie heißen diese komischen Knochendinger da, diese, nicht Sitzkissen, ne? Ich meine, diese Knochen, ja. Oder die wackeln dann so. Das ist richtig böse teuer. Brauche ich diese Sachen denn dann, wenn ich das mit meinem Hund machen möchte?
Ganz plump gesagt, nein. Also ich weiß, das sieht alles total toll aus. Aber es ist nichts, was essentiell fürs Training ist. Also erstens kann man sich vieler verschiedener Sachen aus dem Haushalt auch bedienen, wenn man mit irgendwelchen flexiblen Untergründen trainieren möchte. Also anders angefangen. Ja, wenn der Hund Rücken hat oder noch anders. Wenn wir Menschen Rücken haben, dann sagt der Orthopäde, okay, mach Rückentraining, stärke deinen Rücken. Ne? Dann gehst du zur Rückenschule, machst Rücken-Yoga, whatever. Ne? Gibt's ja auch mittlerweile ganz viele tolle Möglichkeiten. Und ähnlich ist die Herangehensweise beim Hund auch. Du trainierst natürlich niemals nur isoliert den Rücken, weil wir ja immer den Körper als Gesamtes betrachten, als funktionelle Einheit quasi. Und beim Hund ist es natürlich auch oft so, wenn die Hunde Rückenprobleme haben, ist die Hinterhand geschwächt. Das heißt, das alles muss natürlich mit dabei berücksichtigt werden. Aber wenn du mit dem Hund trainieren möchtest, wenn du Übungen machen möchtest, ist ein professionelles Equipment keine Voraussetzung, keine Bedingung. Also du kannst statt, wenn wir jetzt beim Cavaletti bleiben, was natürlich eine tolle Möglichkeit ist, und wenn man Cavaletti-Stangen hat, ist prima. Wenn nicht, kannst du auch einfach einen Besenstiel nehmen oder du kannst Äste aus dem Wald nehmen oder was auch immer. Also da kann man sich behelfen. Bei dem Hund ist es prinzipiell völlig egal, ob der über eine bunte Cavaletti-Stange geht oder ob der über einen Ast steigt. Es geht um die Bewegung, es geht um den Effekt, den wir da rausholen. Und da spielt es eigentlich nicht wirklich eine Rolle. Und diese ganzen Balancekissen, diese ganzen flexiblen Untergründe, die setzt man sowieso erst ein, wenn der Hund das körperlich leisten kann. Denn wer sich selber irgendwie
Was
schon mal auf so
einen... damit, wenn er das körperlich leisten kann?
Naja, wenn du machst keinen Sport, hast du gesagt.
Korrekt.
Okay. Das ist ja völlig okay. Du machst keinen Sport. Ich mache Sport. So, wenn wir beide jetzt so ein schönes, buntes, lustiges Kissen kriegen, wir kriegen das da hingelegt und dann wird gesagt, okay, jetzt stellt euch mal da drauf. Ich bin das vielleicht gewohnt, mit flexiblen Untergründen zu arbeiten oder ich habe viel Krafttraining gemacht und meine Beine trainiert und whatever. Und du aber nicht. Das heißt, wenn ich mich da drauf stelle, werde ich damit relativ gut zurechtkommen. Und mein Körper wird das leisten können. Meine Muskulatur wird arbeiten müssen und wird anspannen, aber sie wird trainiert. Wenn du dich da drauf stellst, wirst du sagen so, oh mein Gott, was ist das? Ja, das ist super wackelig und in dem Moment, du spannst dich ja einfach nur noch an. Und wenn dann noch jemand sagt, so, und jetzt machst du aber eine Kniebeuge, dann ist ja vorbei. Das heißt, wenn wir das beim Hund machen, und das ist echt was, was man total häufig sieht, ich weiß, das hat jetzt nicht direkt was mit dem Thema Rücken zu tun, aber wenn man sagt, okay, cool, ich habe jetzt hier mir eine Handvoll Übungen irgendwo zusammengesucht und die mache ich jetzt mal und ich habe mir 10 bunte Kissen gekauft und die finde ich super schick und ich habe ein Fitnesszimmer für meinen Hund eingerichtet, ist kein Spaß, gibt's häufig. Und der Hund muss sich dann auf dieses Ding draufstellen. Ein Hund, der vielleicht Rückenprobleme hat, der eine Spondylose hat. Das heißt, der hat im Zweifelsfall auch eine schlechte Rückenmuskulatur, der hat ein bisschen Rückenschmerzen, hat vielleicht auch gerade so einen akuten Schub, dann tut es sowieso ziemlich weh. Hinterhand ist auch nicht mehr so super dabei. Nervenseitenleitung funktioniert nicht mehr so toll. Und dann packen wir unsere tollen, bunten Balance-Pads aus und sagen so, Kollege Turnschuh, jetzt stellst du dich da mal drauf. Und der Hund steht da drauf und versucht sich irgendwie zu halten. Okay, cool, kriege ich hin. Und dann sagen wir, okay, und jetzt Sitz. Ja? Und dann soll der Hund wieder aufstehen. Und das kriegt der Hund schon gar nicht wirklich hin. Das heißt, der geht in eine totale Anspannung. Weil der würde nämlich diesen Steh-Sitz-Transfer auch auf festem Untergrund wahrscheinlich nur mit viel Konzentration sauber hinbekommen. Oder wird mit dem Po auf die Seite rutschen, weil ihm der Rücken wehtut. Das heißt, all diese bunten Tools sind nice, aber die kommen wirklich erst zum Einsatz, wenn der Hund viel Erfahrung hat, wenn der Hund gut trainiert ist. Und dann geht man von festen, also wenig nachgiebigen Untergründen zu nachgiebigeren Untergründen. Das ist halt wirklich so eine absolute Grundregel. Und man sieht einfach so viele Videos von Hunden, die sich da völlig verkrampft, weiß ich nicht, wie Leonardo DiCaprio an seiner Eisscholle sich festhalten, ja, und sich da irgendwie versuchen zu halten. Das hat null Trainingseffekt. Da passiert nichts, außer dass der Hund sich verspannt, dass der Hund Schmerzen hat, dass der Hund unsicher wird, noch ein schlechteres Körpergefühl bekommt und im Zweifelsfall auch noch darunter stürzt, stolpert und sich noch mehr wehtut. Also deswegen, diese ganzen Tools braucht man erstmal gar nicht. Das ist Und im Zweifelsfall, wenn ich anfange, mit flexiblen Untergründen zu arbeiten, kann ich auch, keine Ahnung, ein Polster von der Gartenliege nehmen oder irgendwas in der Richtung. Also es gibt tausend Möglichkeiten und man muss da jetzt nicht losrennen und erstmal für 500 € sich irgendwas an Equipment zulegen. Auf gar keinen Fall.
Du hattest jetzt vorhin gesagt, da würde ich gerne noch mal einhaken, dem Hund ist es letzten Endes ja egal, ob er über bunte Cavalechi-Stangen läuft oder ein Besenstiel oder Äste, die er da gefunden hat. Also das heißt, ich kann rein theoretisch auch mit Übung auf den Spaziergang machen. Also wenn ich im Wald spazieren gehe, dann könnte ich da eine Übungseinheit für meinen Hund mit einschieben, wenn ich weiß, okay, der hat diese oder jene Rückenproblematik, dafür bräuchte ich diese oder jene Übung, das könnte ich machen, das wäre die eine Frage. Und das andere, du hattest gerade gesagt, dann sieht man Hunde, die schief sitzen. Das heißt, ich mache lieber, so würde ich das jetzt verstehen, zwei Übungen, also zwei einzelne Übungen richtig, anstatt 10, wo der Hund dann schief sitzt und hinterher noch mehr Rückenprobleme hat.
Ja, also zur Frage 1, natürlich kannst du auf dem Spaziergang trainieren, wenn der Hund dabei konzentriert ist. Das ist natürlich ganz wichtig. Also wenn du jetzt einen super jagdaffinen Hund hast und dem im Wald dann die 5 Äste dahinlegst, dann wird er wahrscheinlich überall mit seinen Gedanken sein, aber nicht bei den 5 Ästen. Aber grundsätzlich, wenn der Hund konzentriert ist und bei der Sache ist, kannst du auch auf dem Spaziergang deine Übungen entsprechend machen. Mache ich mit der Tessa auch manchmal unterwegs. So wie ich halt auch merke, dass sie das von der Aufnahmefähigkeit her leisten kann. Das ist ja irgendwie, gehst ja auch nicht mit dem Kind auf die Kirmes und sagst, okay, jetzt löse mal deine Matheaufgaben oder sowas. Das funktioniert halt einfach nicht. Das heißt, der Hund sollte wirklich irgendwie konzentriert sein und bei der Sache sein, damit irgendwie sich auch auf seinen Körper konzentrieren kann. Dann ist das Training unterwegs überhaupt kein Problem. Am besten vorher die Übungen auch schon mal zu Hause durchgeführt haben, sodass der Hund auch eine gewisse Praxiserfahrung hat bei der Durchführung der Übungen. Nicht so das erste Mal, oh, jetzt probieren wir mal Cavaletti aus, sondern dass er einfach da auch ein bisschen routiniert ist. Das hilft den Hunden dann auch schon sehr. Und zur Anzahl der Übungen bzw. Anzahl der Wiederholungen, ja, ganz klar. Also es zählt immer Qualität, nicht Quantität. Und ich baue das Training immer, aber wirklich immer so auf, dass man mit einfachen Alltagsbewegungen einsteigt. Diese Grundbewegungen, die sind die Voraussetzung dafür, dass man später zu komplexeren Bewegungsabläufen übergeht. Wenn der Hund nicht vernünftig stehen kann, also seine Pfoten ordentlich ausrichten kann und dann immer steht wie so ein Flugwasser in der Kurve, den einen Fuß abwinkelt, dann kann ich aus der Position heraus, als Ausgangsposition, ja auch keinen ordentlichen Platz einnehmen. Das Pferd von hinten aufgezäumt. Das heißt, du musst ordentliche, präzise Grundpositionen haben. Der Hund muss es lernen, sich korrekt hinzusetzen. Ich habe immer wieder Leute, die mir dann sagen, ich habe mich angemeldet zu deinem Kurs, das ist ja alles toll, aber mein Hund kann doch schon sitzen. Ne? Aber wenn man dann wirklich mal guckt, ein Stehsitztransfer, kann der Hund das? Kann der Hund das so, dass er seine Vorderpfoten ordentlich positioniert? Kann der Hund das so, dass er seine Hinterpfoten ordentlich positioniert? Und ganz viele rutschen dann doch mit dem Po auf die Seite, winkeln ein Beinchen ab, stehen irgendwie schepp auf. Das heißt, diese Position gilt es auch im Trainingsverlauf immer und immer wieder zu erneuern. Also quasi dem Körper wieder bewusst zu machen. Die Tessa ist jetzt 13 Jahre alt und wir machen immer noch einen Stehsitztransfer. Immer wieder bauen wir das mit ein, weil der Körper immer wieder daran erinnert werden muss, diese Positionen einzunehmen. Und es geht wirklich immer vom Einfachen zum Komplexen, und immer die Qualität zählt. Also lieber 2 Übungen mit wenig Wiederholungen machen, als 5 Übungen zu machen mit 10 Wiederholungen. Weil, also ich kenne es jetzt bei mir selber vom Sport, wenn man dann zu viel macht, dann wirst du unpräzise in der Durchführung und dann hast du einfach auch keinen Trainingseffekt mehr. Dann merkst du halt, wenn du die 12. Kniebeuge machst, obwohl du nach 10 eigentlich schon hättest aufhören sollen, dann merkst du halt, ah ja, guck mal, da fängst du mit der Ausweichbewegung an, da drehst du das Knie so ein bisschen nach außen oder nach innen, ne, je nachdem. Und genauso funktioniert es beim Hund halt auch.
Das heißt, meine nächste Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, gibt es für dich eine, ich sag mal jetzt, Lieblingsübung für den Rücken, wo du wir haben ja heute auch Zuhörer und Zuhörerinnen dabei, wo du sagst, das wäre was, das kann ich jedem empfehlen. Das gibt's also dann logischerweise gar nicht. Oder gibt's da doch was, wo du sagst, also wer einen Hund hat, der vielleicht, gehen wir mal eben vom Worst Case aus, der eben Rückenprobleme hat. Ja, gibt es da denn etwas, wo du sagst, versuch doch mal dieses oder jenes? Oder sagst du, das kann ich nicht, weil ich weiß nicht, was der Hund für Rückenprobleme hat. Das funktioniert bei, ich sage jetzt mal, Spondylose, aber wenn der Hund eine andere Problematik hat, funktioniert das nicht. Gibt es da was oder sagst du, kann ich so nicht sagen?
Die Sache ist, wenn du so eine Übung, klar kann ich jetzt in den Raum werfen, mach mit deinem Hund Rückenstretching oder...
Klar, das heißt, wir ziehen den Hund auseinander? Oder?
Nein, das war jetzt nur ein Beispiel. Also ne, ich kann jetzt irgendwelche Übungen in den Raum werfen. Die Sache ist, wir trainieren ja nie isoliert. Das heißt, du hast ja zum einen unterschiedliche Trainingskomponenten, also jetzt zum Beispiel beim Rückenstretching, du hast Stretching-Übungen, du hast aber auch Kraftübungen, du hast Koordinationsübungen. Und die Übungen untereinander wirken halt auch, wie soll ich das jetzt, hört sich jetzt so ein bisschen abstrus an, aber die haben ja auch so einen Synergieeffekt. Das heißt, die isoliert zu betrachten, hat eigentlich keinen wirklich großen Effekt. Also wenn ich jeden Tag, wenn wir jetzt wieder beim Beispiel meiner Kniebeugen sind, wenn ich jeden Tag 60 Kniebeugen mache, dann ist das nice für meinen Quadrizeps. Aber der Rest meiner Hinterhand, hätte ich beinahe gesagt, der Rest meiner Beine wird ja, bis auf die Glutealmuskulatur vielleicht noch, wird dabei ja dann eher ignoriert. Das heißt, die Hamstrings, die werden zum Beispiel nicht so wirklich berücksichtigt. Das heißt, so isolierte Übungen zu machen, ist relativ effektfrei. Also es ist nicht nachhaltig. Verstehst du, was ich meine?
Ich frage mal im Chat nach, habt ihr das verstanden, was die Tina gesagt hat? Sonst kann sie das gerne mit anderen Worten nochmal wiederholen. Ich liebe das von der Schule. Das wird ja immer gesagt.
Bitte immer fragen. Fragen.
Also das heißt...
Traut euch.
Genau, ich glaube, es traut sich keiner. Es traut
ja, bitte fragt mich.
Genau, zum Thema Rücken. Fragt Tina zum Thema Rücken.
Ja.
Ansonsten stelle ich noch mal eben schnell eine Frage, nämlich
die Dani hat eine andere Frage.
Ja, Dani.
Das melde mich schon ganz lange.
Sorry, oh nein, oh mein Gott.
Nein, mach gar nichts. Ich wollte euch nur nicht auch unterbrechen.
Schön.
Ich habe tatsächlich zwei, Tina. Und zwar können wir einfach mal bei diesem Sitzplatz bleiben, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit bei diesem Beispiel waren, dass wir jetzt einfach da weiter durchziehen. Weil wenn ich jetzt überlege, ich würde jetzt tatsächlich auch sagen, ja, mein Hund weiß, was er auf jedes dieser Wortsignale oder Zeichen zu tun hat. Und zwar halt, nimm deinen Poppers nach unten und deine Vorderpfoten bleiben auf dem Boden oder nimm die Vorderpfoten auch mit runter. Das macht er jetzt seit Jahren. Und tatsächlicherweise, wenn zu mir jemand sagt, setz dich hin, dann sitze ich wahrscheinlich zu... nicht wahrscheinlich, sondern zu 100% auch jedes Mal anders. Und auch nehme mehr Gewicht nach links oder nach rechts oder selbst wenn ich am Anfang wie ein Zinssoldat sitze, das ist ja sehr unrealistisch, dass man so sitzen bleibt, weil eine Schon- oder eine Entlastungshaltung, glaube ich, jedes Lebewesen einnimmt. Wäre es dann sinnvoll zu sagen, wenn ich für Physio ich setze mich hin oder ich gehe nach unten verlange, dass ich da ein anderes Signal auch aufbaue, dass der Hund auch unterscheiden kann. Jetzt musst du aber wirklich so dich hinsetzen und darauf achten wir, um Frustration rauszunehmen und um auch zu sagen, okay, jetzt sind wir in der Trainingssituation, weil sonst mache ich es mir ja ständig wieder kaputt, wenn ich 99% der Zeit, wenn ich das Signal sonst gebe, nicht darauf achte. Oder wie siehst du das?
Also es gibt grundsätzlich Hunde, denen das extrem hilft. Mhm. Weil, klar, das sind für uns, wie du das gerade schon gesagt hast, das sind halt so Alltagsbewegungen. Klar, du setzt dich hin. Das sind keine Bewegungen, die du bewusst machst. Und beim Training geht es ja wirklich darum, dass der Hund sich bewusst hinsetzt, dass er diese Haltung einnimmt, dass er eine Körperspannung hat. Bei ganz vielen Hunden funktioniert das schon darüber, wenn die sich in ihre Trainingsumgebung begeben. Das heißt, wenn ich, also wenn die Tessa mitbekommt, hey, ich baue hier so unser Setting auf, unsere Matte und was wir sonst so brauchen, dann, wie soll ich das sagen, dann geht die schon in so eine gewisse Konzentration, weil dann weiß die, okay, jetzt ist Training. Das heißt, die hat schon eine andere Haltung. Für sie ist es klar, okay, wenn in dem Moment ich einen Sitz einfordere, in Anführungszeichen, oder sie bitte, sich jetzt Sitz zu begeben, dann macht sie das mit einer ganz anderen Körperspannung, als wenn ich ihr draußen jetzt sagen würde, so, jetzt setz dich mal hin, ne, jetzt mach mal Sitz. Da guckst du ja nicht drauf, ah, okay, Füßchen alle richtig. Also den vielen Hunden hilft es, einfach in dieser Trainingssituation zu sein, dieses Ritual zu haben, da ist die Matte, die Yogamatte ist ausgerollt oder was auch immer man so macht, wenn man mit dem Hund trainiert. Es gibt aber auch Hunde, die tatsächlich da eine individuellere Ansprache brauchen oder ein anderes Zeichensignal, um sich darauf einzustellen. Vielen Hunden hilft es auch, das ist was ich bei Tessa auch super viel mache, zum Beispiel mit räumlichen Abgrenzungen zu arbeiten, um sie da bewusster zu machen in ihrer Bewegung, dass sie eben guckt, okay, wo setze ich mich hin? Also mit irgendwelchen Sensi-Mats zum Beispiel oder mit leichten festen Erhöhungen oder sowas, um einfach so dieses, okay, ich schalte mein Hirn ein, während ich mich hinsetze und nicht, okay, ich sitze. Damit, du kannst halt mit unterschiedlichen Werkzeugen quasi dafür sorgen, dass der Hund beginnt, bewusst mit seinem Körper zu arbeiten. Aber du hast recht, gerade so diese Alltagsbewegung, gerade so dieses, okay, stell dich mal hin, setz dich mal hin oder leg dich mal hin, sind halt Sachen, die so automatisiert sind, dass sie bei, ich würde sagen, 90% der Hunde unpräzise sind. Und da dann ins Training zu gehen, ist halt extrem anspruchsvoll. Und deswegen, wenn es kann deinem Hund durchaus helfen, dann auch zu sagen, ich baue da einfach nochmal ein anderes Signal auf.
Und da schließt sich tatsächlich meine zweite Frage an, die passt ganz gut von der Überleitung her. Jetzt empfinde ich mich selber, sehr subjektiv betrachtet, als eine Hundehalterin mit relativ hohem Wissen zu Lerntheorie, Trainingslehre und auch zu genau, also Signalausführung, Überprüfungsmöglichkeiten, was auch immer. Also ich glaube nicht, dass ich noch dem Durchschnitt eines Hundehalters oder einer Hundehalterin entspreche. Und selbst wenn ich jetzt gerade überlege und drüber nachdenke, und mal mein eigenes Training reflektiere, bin ich mir nicht sicher, ob ich das zielführend gemacht habe in der letzten Zeit und ob ich es mir dann sage, ich traue es mir überhaupt noch zu, sozusagen für mich alleine, ohne Anleitung und danach Umsetzung überhaupt zu trainieren. Also jetzt im Sinne von, ich buche einen Online-Kurs oder ich sehe mir Videos an oder ich nutze tatsächlich auch eines deiner Angebote, um mich sicher zu fühlen, dann schaffe ich das oder mache ich nicht mehr kaputt, als was ich ihm helfe.
Eigentlich nicht. Also wenn man sich wirklich darauf einlässt, deswegen ist das zum Beispiel, was jetzt die Online-Kurse angeht, ist es mir immer wichtig, dass die Menschen wissen, sie sind da nicht alleine gelassen, weil Online-Kurs ist ja nicht gleich Online-Kurs. Ich halte eine Begleitung da immer für extrem wichtig, weil man nimmt sich selber ja immer in der Interaktion mit dem Hund anders wahr, als es vielleicht in der Realität so ist. Das passiert ja auch mir. Wenn ich mit der Tessa trainiere, ist es zum Beispiel so, dass ich mich ganz häufig filme. Nicht, weil ich so toll finde, auf dem Video zu sein, sondern weil ich da ganz genau sehen kann, ach, da hättest du einen Ticken höher füttern sollen oder niedriger, wenn du mehr so fütterst, beziehungsweise belohnst oder wenn meine Körperhaltung anders ist. Tessa reagiert ja extrem sensibel drauf. Also ich lehne mich ein bisschen nach vorne, dann weiche sie sofort zurück. Und sowas kann natürlich extrem helfen, also zum einen sich da selber aufzunehmen und zum anderen immer in einen begleiteten Austausch zu gehen. Das halte ich für super wichtig und das ist was ich mit ganz vielen Kursteilnehmern mache, entweder in der Gruppe oder halt auch per E-Mail, dass wir Videos anschauen und genau gucken, okay, da sollte man nochmal ein bisschen präziser sein. Das sind ja ganz oft totale Kleinigkeiten, Feinheiten, weil unsere Hunde so, wie soll ich das sagen, sensibel ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber ja schon viel sensibler auf uns reagieren, auf unsere Bewegungen, auf unsere Gestik, Mimik, was auch immer alles, dass wir das ganz oft gar nicht wahrnehmen. Also ganz für mich alleine zu trainieren, finde ich immer schwierig. Deshalb rate ich auch immer davon ab, einfach zu sagen, ja, ich gucke mal irgendwelche YouTube-Videos an, weil ich weiß ja gar nicht, passt das jetzt gerade, passt das zu meinem Hund? Und mache ich es dann tatsächlich auch richtig? Das heißt, wenn ich kein Feedback habe, dann kann ich mich auch nicht wirklich weiterentwickeln. Also das ist was ich für extrem wichtig halte. Das ist auch was ich selber als Physio im Austausch dann wiederum mit anderen Physios mache. Dass man einfach nicht nur sich selber reflektiert, sondern sich auch das kollegiale Feedback holt und sagt, okay, ne, wie würdest du rangehen? Hältst du das für sinnvoll oder nicht? Und grundsätzlich geht es beim Training auch nicht um Perfektion. Das Ziel ist natürlich schon, dass der Hund sich präzise hinsetzt, dass er sich gerade hinsetzt. Aber in dem Moment, wo wir das auch immer wieder trainieren und dem Hund die Möglichkeit geben, das zu wiederholen und sich zu verbessern, sind wir ja bereits auf dem Weg. Also der Weg ist quasi das Ziel. Aber grundsätzlich halte ich einen Austausch immer für super wichtig. Das geht eigentlich gar nicht anders. Sich da, und wenn man wenn man keine Lust hat, mit dem Therapeuten in Interaktion zu treten, ob das jetzt online ist oder ob ich mit dem Physio vor Ort spreche, dann zumindest sich selber zu filmen und zu analysieren, okay, was habe ich gemacht, was hat der Hund gemacht und ist das so richtig, sieht das gut aus? Das ist ganz, ganz wichtig. Also einfach nur so ein bisschen was zu machen und abzuspulen, da halte ich überhaupt nichts von.
Und dann kann ich noch die dritte Frage stellen?
Na klar.
Anja, ich mache dich gerade arbeitslos. Du hast vorhin auch gesagt, es gibt so viele Hunde, gerade beim Joggen oder bei Geschwindigkeit, also gehört jetzt meiner nicht dazu, aber der davor, den ich hatte, der war tatsächlich einer der Sorte, die sozusagen gar nichts von sich aus aufhören wollen oder auch nicht wissen, wann es zu viel ist. Mhm. Und auf der anderen Seite auch, dass wenn Hunde erschöpft sind, der Spaziergang oder die Draußenzeit zu viel war. Würdest du das auch aufs Training übertragen? Also zum einen, dass es Hunde gibt, die einfach aus, ich meine, diese typischen, nehmen wir mal den Labby oder den Border Collie, ja, die sozusagen, ist mir scheißegal, was wir machen und ich falle auch tot um. Also in Anführungsstrichen, aber wir machen weiter, weiter, weiter beim Training. Also dass ich da auch sage, ja, da müsste ich aufpassen. Und es ist nicht nur so, dass sobald die Hunde unkonzentriert werden oder meiden oder etwas nicht machen wollen, dass das Problem ist. Und das Zweite ist es da dann auch so, dass wenn ich feststelle, dass mein Hund unsauber wird oder erschöpft ist oder sich weigert, dass es dann schon zu viel war?
Ja, definitiv. Also das halte ich grundsätzlich bei der Bewegung für so eine Grundaussage. Also das die Aktivität sollte eigentlich beendet sein, bevor eine Erschöpfung eintritt. Weil in dem Moment, wo der Hund, klar, wir haben die Border Collies, die so, Gott, nochmal, kann ich nochmal. Das heißt aber nicht, dass der Hund 20 Mal die Bewegung präzise durchführt. Weil der Hund wird unkonzentrierter, der wird weniger leistungsfähig, die Bewegungen werden weniger präzise. Das heißt, ich würde gerade bei solchen Hunden extrem wohldosiert trainieren. Also dass das Erregungslevel gar nicht so hoch geht. Das ist, also problematisch sind meistens noch nicht mal so die Couch-Potatoes, wo die Leute sagen, ich bin jetzt gar nicht so sicher, ob ich den Hund zum Training bekomme, sondern problematisch sind die Hunde, oder so ein Mali zum Beispiel, ne, der dann so, okay, können wir noch mehr? Wo die Leute echt verzweifeln und sagen so, okay, was kann ich jetzt machen, damit mein Hund mal langsam macht. Ne? Der schafft es nicht, über die Cavaletti zu laufen und dabei aber mal bewusst zu sein, sondern einfach nur darüber. Und dann schraube ich das Training ganz krass zusammen. Dann machen wir eine Wiederholung pro Übung. Und dann insgesamt vielleicht 5 verschiedene Übungen. Dann macht er einmal den Stehsitztransfer, läuft einmal Hürden und einfach um das einzudampfen, das Erregungslevel gar nicht so hoch zu kriegen. Weil wir haben überhaupt nichts davon, wenn der Hund unkonzentriert ist oder erschöpft ist beim Training. Dann ist der Trainingseffekt einfach gemindert. Und dann werden wir wieder unpräzise in der Ausführung. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen.
Also das heißt, mein Hund braucht keine Muskelkater, um Muskeln zu entwickeln, um mal
Nein, bitte nicht. Ich finde es immer so faszinierend. Ich weiß manchmal nicht, ob ich schmunzeln soll oder ob ich heulen soll. Nee, der Hund braucht keinen Muskelkater, damit die Muskeln wachsen. Ich weiß, das wird immer wieder suggeriert. Ich bin selber viel im so im Fitness, im Kraftsport, also funktionelles Krafttraining unterwegs. Und da ist auch ganz viel, also so vom Wording her, boah, heute habe ich meine Beine kaputt gemacht. Nein, wir müssen unsere Beine nicht kaputt machen, damit die Muskulatur wächst. Wir müssen sie natürlich ansprechen. Wir müssen sie differenziert ansprechen. Aber wir müssen